Herzlich willkommen bei unserem Format Fonds im Fokus. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema saubere Energien, Wendepunkt zu einer neuen Energiewelt. Hier stellt sich die Frage, wie stark wird der Trend bei den erneuerbaren Energien durch den aktuellen Ölpreis tangiert, was natürlich nur eine Facette dieses Trends ist. Dazu darf ich den Studiogast Walter Liebe herzlich begrüßen. Herr Liebe ist ausgewiesener Kapitalmarktstratege und beschäftigt sich seit langem mit diesen Themen. Das Interview führt Jan Richter, Senior Analyst. Er ist seit fast 15 Jahren bei Fonds Consult Research und beschäftigt sich bei der Selektion seit vielen Jahren unter anderem mit Zukunftsthemen. Hiermit darf ich an Sie übergeben. Ich freue mich auf einen angeregten Austausch.
Vielen Dank, Herr Schmidt, und herzlich willkommen, Herr Liebe. Der Kollege hat es schon anklingen lassen. Das Thema Clean Energy ist inzwischen viel mehr als nur erneuerbare Energien. Vielleicht können Sie einfach mal kurz einen Überblick geben, wie PECTE das Thema versteht, definiert, welche Sektoren am Ende überhaupt gekauft werden durch die Investoren.
Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, das aus der Historie resultiert, nämlich dass die Entwicklung von sauberen Energieunternehmen sehr stark abhängig ist von der Entwicklung der Ölpreise. Das hatte damals damit zu tun, dass der Grad der Subventionierung für erneuerbare Energien sehr hoch war und es sehr stark davon abhängig war, wie die Bepreisung von fossilen Energieträgern waren im Vergleich zu den Kosten, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben. Mittlerweile hat sich diese Welt grundlegend geändert und auch das Thema hat sich weiterentwickelt. Es ist nämlich viel breiter geworden. Wir interpretieren bei PECTE Asset Management das Thema saubere Energien sehr holistisch, sehr breit. Ja, das lässt sich im Grunde genommen auf die zwei großen Komponenten Angebot, Energieangebot, das heißt die Produktion von Energie, Elektrizität mit erneuerbaren Quellen und auf der anderen Seite die Nachfrage nach Energie und Energieeffizienz beschreiben und dann als Nebenfaktoren der Bereich Technologien für Energieeffizienz, was wir als Basistechnologien oder Schlüsseltechnologien bezeichnen, und auf der anderen Seite die Infrastruktur, um erneuerbare Energiekonzepte auch tatsächlich umzusetzen. Das heißt, wir haben das Thema sehr stark weiterentwickelt in der Vergangenheit und sind dadurch auch sowohl sektormäßig breiter geworden als auch weniger abhängig von externen Faktoren wie zum Beispiel der Ölpreise.
Diese holistische Herangehensweise, wie Sie es genannt haben, würden Sie das typisch für den Ansatz von PECTE bezeichnen, auch als den größten Unterschied im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten, die ja auch das Thema Clean Energy und erneuerbare Energien abdecken?
Also was wir traditionell machen, ist die Themen breit definieren und dann vor allen Dingen sauber zu strukturieren in mehrere Unterthemen. Und diese saubere Strukturierung in verschiedene Unterthemen sorgt dafür, dass man systematischer vorgehen kann, dass man ein besseres Gefühl hat, welche Unternehmen vergleichbare Aktivitäten haben, die man dann in Beziehung setzen kann. Und das schützt dann davor, dass man wahllos vorgeht, einfach irgendwelche Unternehmen nach Stichworten zu suchen. Insofern, ja, das ist richtig. Und wir sind tendenziell auch breiter in der Definition als viele Wettbewerber. Es ist in der letzten Zeit einer der Trends gewesen, sehr fein austarierte Subthemen auch als Strategien an den Markt zu bringen. Wir neigen dazu, im Interesse auch der besseren Steuerung eines Portfolios in einem Konjunkturzyklus oder einem Börsenzyklus dann auch die Schwerpunkte anders setzen zu können, indem wir Unterthemen unterscheiden.
Dann kann man ungefähr quantifizieren, wie viele Unternehmen dann letztendlich im investierbaren Universum enthalten sind? Und gibt es auch vielleicht Überschneidungen zu anderen Themenfonds in Ihrer Palette? Oder ist das wirklich jetzt ein uniques Thema, was sich sonst nirgendwo widerspiegelt?
Also eine der ersten Schritte und auch arbeitsintensivsten Schritte bei der Definition eines Anlagethemas ist es immer, die Unternehmen zu finden, die substanziell mit der von uns gewählten Interpretation des Anlagethemas zu tun haben. Wir erwarten, dass ein Unternehmen, um sich für das Clean Energy Universum zu qualifizieren, mindestens 33% seiner Umsätze oder des Unternehmenswert in diesem Thema erwirtschaften muss. Das ist schon ein substanzieller Beitrag. Wir favorisieren natürlich auch reine Geschäftsmodelle, finden aber nicht immer nur reine Unternehmen. Wenn man diesen Filter anwendet und dann auch mikrokapitalisierte Unternehmen wegen mangelnder Handelsliquidität ausschließt, kommt man in etwa auf ein Anlageuniversum von 250 Unternehmen. Und aus diesen kann man ein Portfolio zusammenstellen, was sowohl konzentriert genug ist mit 50 bis 60 Titeln, aber auch die Chance besitzt, einmal einen Kandidaten auszutauschen. Tendenziell sind wir gut diversifiziert und wir achten in unserem Hause, da wir ja 14 verschiedene thematische Anlagestrategien im Angebot haben, dass wir keine Überdeckungen in hohem Maße zu bestehenden Strategien haben. Das heißt, in dem Fall, was Sie haben es angesprochen, Smart City, das ist ein Fonds, der später auf den Markt kam als Clean Energy. Es gibt bei uns eine goldene Regel, dass es maximal 10% Überschneidung zu dem Anlageuniversum eines anderen Themas geben darf. Das heißt, Smart City ist nicht ein Teilausschnitt von Clean Energy, sondern es mag das eine oder andere Unternehmen zwischenzeitlich im Portfolio als Überdeckung geben, aber es ist keine Replikation desselben Themas.
Okay. Wenn Sie jetzt das investierbare Universum auf das Portfolio von 50 bis 60 Titeln runterbrechen, orientieren sich die Manager an irgendeiner Benchmark? Gibt es irgendwelche Vorgaben? Sie haben schon Marktkapitalisierung angesprochen. Gibt es irgendwelche ESG-Kriterien, die dabei auch berücksichtigt werden? Oder wie funktioniert das dann?
Ja, das sind zwei unterschiedliche Facetten. Ne? Also wir fangen mal an mit der Benchmark-Orientierung. Nein, wir folgen keiner Benchmark. Dieser Ansatz ist komplett benchmarkfrei. Deswegen nennen wir den MSCI All Countries World Index auch Referenzindex, was verdeutlichen soll, dass es für uns keine Messlatte ist. Wir erwarten von einem Anlagethema aber, dass es in der längeren Frist einen Mehrertrag gegenüber globalen Aktien abliefert. Zu anderen Zeiten und dann auch unter Schwankungen, aber ein Thema soll einen Mehrertrag liefern. Deswegen bezeichnen wir diesen Index als Referenzindex. Die Portfolio-Manager sind völlig frei von regionalen oder sektoralen Einschränkungen. Das heißt, sie suchen sich das Anlageuniversum aus nach einer Exposition einzelner Unternehmen zum Thema, wir nennen das thematische Reinheit. Und dann wird ein Portfolio daraus gebildet in einer Austarierung der verschiedenen Subthemen, der Werttreiber und auch sonstiger Risikofaktoren. Aber es gibt traditionell keine Überdeckung mit dem MSCI World Index.
Und das Thema ESG, fließt das irgendwo mit rein?
Also erstens mal ist die Definition des Anlagethemas saubere Energien an sich schon ein nachhaltiges Anlagethema. Das wird dadurch präzisiert in der Themendefinition, dass wir Unternehmen ausschließen, die in Kohle, Öl oder Nuklearenergie tätig sind, in einem Ausmaß von mehr als 20% der Umsätze. Kann man später noch zu kommen, warum? Weil wir auch Unternehmen unterstützen, Stromversorger unterstützen, die gerade einen massiven Wechsel hin zu erneuerbaren Energien vornehmen und noch Restbestände in fossiler Energieerzeugung haben. Deswegen 20% und nicht 5%. Und die typischen ESG-Kriterien sind ein Teil des Anlageprozesses bei der Auswahl der Unternehmen und auch bei der Positionsgrößenbestimmung. Und das Ganze wird dann abgerundet mit dieser typischen Klaviatur aus der Tätigkeit als aktiver Aktionär. Das heißt, wird auf allen Hauptversammlungen abgestimmt. Wir haben einen Engagement-Prozess und wir entwickeln also auch Nachhaltigkeitsreportings. Wir messen die nachhaltigen Entwicklungsziele und so weiter. Wir publizieren also auch Impact-Reports. Insofern, ja, das ist vollumfänglich ein nachhaltiger ESG-orientierter Fonds.
Können Sie ein bisschen was zum Team sagen, den beiden Managern, die das Produkt leiten, vielleicht auch allgemein auch zu den Analysten bei PICT? Sie haben eine sehr umfangreiche Themenfondspalette. Wie viele Analysten speziell widmen sich dem Thema Clean Energy, erneuerbare Energien?
Wir haben grundsätzlich in unserem Team für thematische Aktien immer gleichzeitig eine Portfolio-Manager- und Analystenfunktion. Das heißt, wir haben auf jeder unserer thematischen Anlagestrategie 2 bis 5 Portfolio-Manager-Analysten drauf, die absoluten Spezialisten über viele Jahre in ihrem Anlagethema sind. Es gibt also kein Analystenteam nebendran, die ihnen zuarbeitet, sondern sie sind die Spezialisten. Das heißt, in diesem Falle haben wir 2 Portfolio-Manager an Bord. Der eine ist Xavier Chollet, der seit 1998 im Hause PICT und C ist. Und dann im Jahr 2011, also vor 9 Jahren, aus dem Bereich Private Wealth Management zu PICT Asset Management gekommen ist und dann die Verantwortung für den Clean Energy Fonds übernommen hat, also seit 9 Jahren. Vor dieser Zeit hat er bereits seit 2007, also 4 Jahre zuvor, innerhalb des Private Bankings schon nachhaltige und saubere Energienanlagestrategien gemanagt und selektiert. Der zweite Co-Manager, das ist ein Deutscher namens Christian Rössing, der kam im Jahr 2015 zu uns, nachdem er vorher 8 Jahre bei Vontobel in ähnlicher Position Portfolios gemanagt hat. Das heißt, langjährige Erfahrung. Das sind zwei Fondsmanager, die nicht seit Beginn des Fonds 2007 an Bord sind, sondern von vorherigen Fondsmanagern übernommen haben. Aber sie sind wirklich erfahrene Spezialisten in ihrem Gebiet. Abgerundet wird das typischerweise dann auch durch Produktspezialisten. Wir haben dort zwei an Bord, die dann auch wesentliche Aufgaben in der Kundenkommunikation übernehmen.
Jetzt haben Sie auf der einen Seite sehr erfahrene Manager und Analysten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer so einen fondsspezifischen Beirat. Das ist ja auch typisch für die Themenfonds von Pictet. Wie muss man sich dessen Arbeit vorstellen und wie ist dann der Input im konkreten Portfolio auch? Wie stellt er sich dann da am Ende des Tages?
Genau, wir nennen diese Fondsbeiräte Advisory Boards. Und das ist etwas, das wir für alle unsere thematischen Fonds eingerichtet haben, nämlich ein Gremium aus Experten aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus der Unternehmenslandschaft, die Fondsmanager darin beraten, die langfristige Veränderung des Anlagethemas zu begleiten. Das heißt, wir haben im Falle des Clean Energy Fonds haben wir einen vierköpfigen Fondsbeirat, an dem zwei Professoren mit an Bord sind. Ein ehemaliger Energieminister aus den Philippinen, der mittlerweile als Consultant arbeitet, und einen weiteren Consultant, die jeweils unterschiedliche Spezialisierungen haben für verschiedene Facetten, ob es Regulierung ist, ob es E-Mobilität ist, ob es die technologische Umsetzung für Energieeffizienz ist und so weiter. Dieser Fondsbeirat trifft sich regelmäßig zweimal im Jahr mit den Fondsmanagern. Und komplettiert wird das Ganze, dass einmal im Jahr auch die Kollegen des Kopenhagener Zukunftsforschungsinstituts mit dazukommen. Das sind diejenigen, die für uns die Megatrends definiert und hergeleitet haben. Und sie sprechen über ganz unterschiedliche Aspekte ihres Anlagethemas. Was tut sich an der regulatorischen Front? Was ist mit Subventionsentwicklung? Was tut sich an der technologischen Front? Welche Materialien können verarbeitet werden? Gibt es neue Ansätze? Was könnte früher oder später relevant sein für die Unternehmen, die in unserem Universum sind? Es wird nicht diskutiert über Einzeltitel. Es gibt keine Empfehlung, welche Titel Sie kaufen sollen, sondern das ist ein wissenschaftliches Bildungsinstrument für die Fondsmanager, damit sie noch größere Experten in ihrem Gebiet werden. Und diese etwas aufwendige Konstruktion mit den Fondsbeiräten haben wir vor vielen Jahren installiert und sie wird auch nicht vom Fonds getragen, sondern von der Bank Pictet. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Austausch, auch teilweise kontroverser Austausch, sehr fruchtbar sein kann.
Jetzt haben wir ein bisschen was über den Fonds, dessen Philosophie gehört, über das Management, wie es vorgeht. Vielleicht schauen wir uns einfach mal an, wie hat der Fonds jetzt tatsächlich auch sich entwickelt. Das erste Quartal war sehr turbulent mit der Ausbreitung des Coronavirus. Was machen die Manager in so einer Phase? Gehen die hektisch kaufen, verkaufen oder ist man von seinen Titeln überzeugt und steuert das Portfolio mit ruhiger Hand durch das turbulente Wasser?
Grundsätzlich sind unsere Portfolio-Manager eher antizyklisch orientiert. Das bedeutet, dass sie Titel, die teuer geworden sind, die Lieblinge der Märkte sind, tendenziell, selbst wenn sie mögen, zurückfahren, das heißt teilverkaufen oder auch mal aussteigen. Und tendenziell, wenn es Marktverwerfungen gibt, wie wir es im Februar und März gesehen haben, die Titel, die sie schon immer haben wollten, günstiger einkaufen. Insgesamt glauben wir an die Macht der langfristigen Trends. Wir glauben an einen langfristigen Wachstumspfad für saubere Energien. Das heißt, wir befinden uns ja politisch und ökonomisch an einem Paradigmenwechsel. Und dieses Wachstum braucht Zeit, um sich auszuspielen. Wenn wir jetzt versuchen, wochenweise oder tageweise das Portfolio von rechts auf links zu drehen, kann man dadurch nur Transaktionskosten produzieren und tendenziell führt es dazu, dass man das Langfristige aus dem Blick verliert. Daher, es gab keine großen Veränderungen. Man hat vorher schon, und das hat sich als sehr positiv herausgestellt, im letzten Quartal 2019, als die Märkte sehr stark kursierten und in den ersten anderthalb Monaten des Jahres, tendenziell die sehr gut gelaufenen Aktien reduziert und damit etwas Aggressivität aus dem Portfolio herausgenommen, was sich als sehr positiv erwiesen hat, was aber kein Versuch war, den Markt zu timen.
Ist das Portfolio dann aktuell irgendwie positioniert, um von einer V- oder U-förmigen Erholung zu profitieren oder auch so Thema wie Green Deal durch die EU-Kommission? Ist das, was Sie dann auch spielen können im Portfolio, solche Sachen? Oder ist es einfach zu vage, um da tatsächlich Portfoliokandidaten zu identifizieren, die davon am Ende des Tages profitieren würden?
Also die Portfoliokandidaten kennen wir sowieso. Das investierbare Universum von 250 Titeln kennen wir in- und auswendig. Und wir wissen auch, welches Unternehmen von einer politischen Initiative wie dem Green Deal oder jetzt den Subventionen für Elektroautos in Deutschland oder selbiges ist in Frankreich auch eingeführt, profitieren können. Wir maßen uns typischerweise nicht an, zu interpretieren, ob wir eine V- oder eine U-förmige Erholung bekommen oder ob wir ein L bekommen und wir tatsächlich in der Rezession verharren. Das ist extrem schwierig einzuschätzen. Auch hier, wir glauben, dass wir uns an einem vieljährigen Wendepunkt hin zu einem massiven Wechsel zu erneuerbaren Energien und auch zu einem Umschwung im Verkehr, zu einer Elektrifizierung des Verkehrs und auch zu einer Welle von Investitionen im industriellen Bereich, zu einer effizienteren, energiesparenderen Produktion befinden. Und der europäische Green Deal hilft unheimlich dabei. Der hat das Thema in den Mittelpunkt des Interesses der Kapitalmärkte gerückt, ist aber eigentlich keine Neuigkeit. Diese Entwicklungen hat es vorher schon gegeben. Die ökonomische Konkurrenzfähigkeit von erneuerbaren Energien hat es vorher schon gegeben und macht es interessant und auch rational, den Energiemix umzuschwenken. Und auch diese Tendenz, den Verkehr zu elektrifizieren, hat es auch vorher schon gegeben, ganz einfach, weil die EU CO2-Flottenvorgaben für die Autoindustrie gemacht haben, die ein Autohersteller ohne die Elektrifizierung der Flotte überhaupt gar nicht bewerkstelligen kann.
Doch diese politischen Veränderungen sind wahrscheinlich auch ein Grund, warum im Portfolio das Thema erneuerbare Energien nur noch mit 25% gewichtet ist, während so Themen wie Schlüsseltechnologien, Energieeffizienz inzwischen viel wichtiger sind.
Ja und nein, ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, wir sind wieder bei 25% erneuerbaren Energien im Portfolio. Als der Fonds aufgelegt wurde in 2007, war das das alles dominierende Thema. Wind, Solar und bei Auflegen des Fonds waren wir bei etwa 50% Anteil von Erneuerbaren. Wir sind bis Ende 2008 sogar auf 65% Anteil von Erneuerbaren gegangen. Was dann folgte, war ein massiver Kollaps der Preise für Solarmodule und Windräder, ein ruinöser Konkurrenzkampf und eine Auslese unter den Unternehmen, bei denen eine ganze Reihe von Unternehmen vom Markt verschwinden mussten, nebenbei fast die gesamte deutsche Solarindustrie. Diese Phase ist nun vorbei. Und diese Exposition, die wir jetzt zu erneuerbaren Energien haben, die wir von im Tiefpunkt 8%, also 65, auf 8% runter im Jahr 2015, jetzt wieder auf 25% ausgebaut haben, ist auch anders in der Natur. Früher haben wir uns den Zyklen und der Volatilität der Ausrüster, der Modulhersteller ausgesetzt, was also ein sehr heißer Ritt war und der sehr abhängig von Subventionshöhen und politischen Entscheidungen war, viel stärker hin zu Betreibern von erneuerbaren Energieparks. Das heißt, Betreiber von Solarparks, Betreiber von Windkraftanlagen, das sind Versorgerwerte mit sehr guten, planbaren, profitablen Erträgen, die das Portfolio insgesamt im Vergleich zu früher viel defensiver gemacht haben.
Kann man auch sagen, dass dieser Schwenk hin zu mehr stabilen Titeln, defensiveren Titeln auch ein bisschen beigetragen hat, dass das Portfolio sich im laufenden Jahr so gut gehalten hat? Es hat ja vom Hoch zum Tief viel weniger verloren als der MSCI World, ist aber dann gleichzeitig auch deutlich stärker rausgelaufen. Hat das mit diesen Titeln dann zu tun?
Ganz eindeutig. Also traditionell war es so, dass ein sauberer Energienfonds, nicht nur aus unserem Hause, sondern innerhalb der Peer Group, mit einem höheren Prozentsatz nach oben gegangen sind oder nach unten gefallen sind, wenn die Märkte gefallen sind. Also der Faktor lag etwa bei 1,3. Wir nennen das Beta-Faktor. Mittlerweile ist der Beta-Faktor des Portfolios knapp über 1. Das heißt, das Portfolio ist aufgrund dieser Tatsache, dass wir viel mehr Versorger, nämlich 27% Versorgertitel im Portfolio haben, viel defensiver geworden. In diesem Jahr haben zwei Sachen geholfen. Einerseits die Defensivität von Versorgerwerten und auch die relativ gute Performance von Versorgern, weil sie in den Vorjahren sehr viel schlechter abgeschnitten hatten. Die andere Komponente, die geholfen hat, war gegen die Intuition die relativ gute Wertentwicklung von großkapitalisierten Technologieunternehmen, Halbleiterunternehmen. Typischerweise sind sie ja sehr konjunkturreagibel, werden in der Marktkorrekturphase förmlich abgeschlachtet. Und in diesem Jahr konnten wir sehen, dass das geradezu die besten Titel waren. Und insofern hat auf dem Weg nach unten hat es abgefedert, diese relativ gute Performance von Halbleiterwerten. Auf der Erholungsseite war es so, dass die Wachstumsfantasie zurückkehrt und damit man die Chancen der kommenden Jahre wieder antizipiert.
Von seinen Tiefstätten Mitte März hat sich der Fonds jetzt schon wieder deutlich erholt und der ein oder andere Investor mag sich die Frage stellen, ob es jetzt noch Sinn macht, da noch einzusteigen oder ob man nicht besser warten sollte, bis die Kurse wieder ein bisschen günstiger sind.
Wir erleben gerade einen massiven Paradigmenwechsel, sowohl in der Elektrifizierung des Verkehrs, das heißt, es erfolgt langsam die Umstellung auf Elektrofahrzeuge und eine massive Umstellung der Energieerzeugung. Und das ist etwas, was einen völlig neuen Kuchen kreiert. Das heißt, die Umsätze und auch die Gewinne der dort engagierten Unternehmen werden über die nächsten Jahre bis Jahrzehnte überproportional wachsen. Das heißt, selbst wenn wir eine heutige Bewertung haben, die möglicherweise aufgrund der Unsicherheit der Gewinnschätzung für das laufende Jahr oder das nächste Jahr teuer erscheinen mag, sind wir der festen Überzeugung, dass wir auf einen ganz neuen Wachstumspfad einschwenken, der noch viel massiver ist als der Wachstumspfad, den wir jetzt beispielsweise bei der Digitalisierung der Gesellschaft, bei der Robotisierung der industriellen Produktion gesehen haben. Das heißt, wir haben kürzlich einen Artikel gesehen in der Financial Times, der sagte, die sauberen Energien könnten die Fang-Aktien, das heißt die Internet-Aktien der 2020er Jahre werden. Insofern, unserer Meinung nach, steht uns das große Wachstumspotenzial noch bevor.
Das heißt, aus Ihrer Sicht macht der Fonds vor allen Dingen für langfristig strategisch denkende Investoren Sinn?
Jegliche Themeninvestments sind etwas für langfristig orientierte Investoren. Also ein Anleger muss in der Lage sein, die Schwankungen von globalen Aktien aushalten zu können und er muss eine gewisse Offenheit für Zukunftsthemen haben. Die Kraft von Megatrends und die Kraft von Anlagethemen entfaltet sich über die längere Frist. Insofern, ja, es ist etwas für den langfristig orientierten Anleger und hier im speziellen Fall auch etwas für denjenigen, der ein besonderes Umweltbewusstsein hat.
Dann vielen Dank, Herr Liebe, für die interessanten Ausführungen zum Thema Clean Energy. Ich denke, das hat uns sehr viel weitergeholfen und die Investoren werden sicherlich auch Gefallen an dem Thema finden. Vielen Dank.
Ja, Herr Liebe, ein nochmal herzliches Grüß Gott nach Montabaur, bevor wir mit der ersten Frage einsteigen. Vielleicht noch mal kurz ein Update anschließend an das Interview.
Ja, ich bin da, Herr Schmidt.
Herr Liebe, hallo.
Ja.
Ja, bevor wir die erste Frage aufgreifen, vielleicht noch mal ein kurzes Statement sozusagen anschließend an das Interview.
Ja, also wir haben dieses Interview vor etwa einer Woche aufgenommen und haben das ja so inmitten dieser neuen Rekordstände an amerikanischen Technologiebörsen gesehen. Zwischenzeitlich haben wir in der letzten Woche dann auch schon mal eine Schrecksekunde gesehen an den Märkten, die aus dem plötzlichen Wiederkehren von steigenden Infektionszahlen resultierte. Und es ist zurzeit schwierig abzuschätzen, wo wir uns marktmäßig befinden. Die Aussagen, die wir dort getroffen haben bezüglich der langfristigen Anlagechancen und auch der Frage, ob wir jetzt eher auf dem Top sind oder ob wir die Kursrückgänge von Februar, März hinter uns haben, gibt es eigentlich keine grundlegende Änderung. Was wir schon sehen, ist, dass die Details zu den europäischen Wiederaufbauplänen bzw. auch zur Subventionierung in Deutschland für die Elektromobilität sich langsam aber sicher konkretisieren und das ganze Thema weiter unterstützen.
Gut. Dann darf ich gleich die erste Frage in den Ring werfen. Lange hat man Wind- und Solarenergie vor allem mit hohen Subventionen verbunden. Wie ist hier die aktuelle Lage? Das ist sozusagen erster Teil der Frage. Und wie sieht es mit dem sogenannten Grid Parity aus?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Und wie es der Zufall will, haben wir dazu sogar eine Folie vorbereitet. Und ich bitte den Operator mal die Seite 31 einzublenden der vorhandenen Präsentation. In der Frühphase der Einführung von erneuerbaren Energien waren die Investmentkalküle sehr stark davon geprägt, wie viel Subventionen man dazu bekommen konnte. Also nur um ein Beispiel zu nennen, zu Beginn des Erneuerbaren Energiengesetzes und der Einspeisevergütung in Deutschland hat man so knapp unter 60 Cent pro Kilowattstunde für die Einspeisung von Photovoltaikstrom bekommen. Und diese Subventionierung wurde auch aufgrund der Tatsache, dass die Modulpreise um über 80% nach unten gegangen sind, schrittweise zurückgenommen. Und jetzt im April 2020 werden nicht mehr 60 Cent pro Kilowattstunde vergütet, sondern 9,17 Cent. Und man kann an dieser Kostendegression, die wir auch hier bildlich für verschiedene Energieträger aufgeführt haben, sehen, dass ganz viele verschiedene Erzeugungsformen, also ob das jetzt Photovoltaik oder Windenergie onshore oder offshore betrifft, mittlerweile konkurrenzfähig aus eigenem Antrieb und aus eigener Kraft sind und gar nicht mehr abhängig sind von der Subventionshöhe. Und das Ganze ist ein unheimlicher Schub, sowohl für die Ausrüster, das heißt die Hersteller von Windturbinen oder für Modulhersteller, als auch für die Betreiber, weil nicht mehr das Störfeuer dazwischen kommen kann, wie es in der Finanzkrise 2008, 2009 war, als beispielsweise Spanien oder die USA von jetzt auf gleich die Subventionen auf Null gestrichen haben und damit den Zubau neuer Kapazitäten gekappt haben. Das heißt, Grid Parity ist ein Wert, der besagt, dass eine alternative Energieerzeugungsform konkurrenzfähig ist gegenüber einem fossilen Energieträger. Und wenn Sie diese Grafik auf der Seite weiter verfolgen in die Zukunft, dann können Sie sehen, dass aufgrund des weiter angenommenen Preisrückgangs über die nächsten 20 Jahre von 40 bis 50% dieser Wettbewerbsvorteil sogar noch viel größer wird, während tendenziell fossile Energieträger nicht zuletzt wegen einer CO2-Bepreisung graduell teurer werden. Insofern, es hat sich sehr viel getan. Wir sind davon nicht mehr abhängig, sondern das ist ein Thema, was entschieden ist. Und jetzt geht es darum, weltweit die Kapazitäten einfach auszubauen.
Vielen Dank an dieser Stelle, Herr Liebe. Hier eine zweite Frage im Kontext Ölpreis. Historisch haben sich niedrige Ölpreise eher nachteilig auf das Segment der erneuerbaren Energien ausgewirkt, da Nutzer hierdurch wenig Anreize hatten, auf die zumeist relativ teuren erneuerbaren Energien umzusteigen. Warum sollte es dieses Mal anders sein? Gut, Sie waren im Video zum Teil schon drauf eingegangen. Was würden Sie hier noch ergänzen?
Ja, also auch dieses Thema, diese kurzfristige Korrelation ist eigentlich durch. Wir haben, also der Vergleich passt nicht hundertprozentig, aber wir haben auf der Seite 28 anekdotisch mal diesen nicht mehr vorhandenen Zusammenhang dargestellt, indem wir die Kursentwicklung des Rohölpreises, des Brent-Rohölpreises gegen die Kursentwicklung der Tesla-Aktie gestellt haben. Vielleicht kann der Operator das mal einblenden. Die große Energiewende ist beschlossene Sache. Also es gibt sowohl eine Entscheidung innerhalb der EU, was den Flottenverbrauch und die Verringerung des Flottenverbrauchs betrifft für die Fahrzeugflotten, die ohne eine Elektrifizierung überhaupt nicht machbar ist. Und es gibt auch eine Selbstverpflichtung der Staatengemeinschaft, den Klimawandel aufzuhalten und die CO2-Emissionen zurückzufahren. Das bedeutet, dass es eine grundsätzliche Entscheidung gibt. Wir müssen die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen und verbrauchen, massiv umstellen. Und deswegen wird die Entscheidung, nur weil die Ölpreise jetzt aus Gründen eines politischen Streits zwischen Saudi-Arabien und Russland beziehungsweise eines Nachfrageeinbruchs wegen der Corona-Pandemie auf einmal mal zurückgeht und die Ölpreise kollabieren, wird sich dadurch nicht umkehren lassen. Das heißt, wir sehen massive Gewinner an den Aktienmärkten von denjenigen, die Teil dieser neuen Energieerzeugung und Nutzung sind. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die fossilen Energieträger, die wir noch in der Erde haben, gar nicht erst bis zur Gänze gefördert werden müssen, weil die Weltgemeinschaft beschlossen hat, bis zum Jahr 2050 netto CO2-neutral zu werden. Und das wird nicht mehr von irgendwelchen kurzfristigen Opportunitätskostenvorteilen von fallenden Ölpreisen oder Gaspreisen kompensiert werden.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Hier eine weitere Frage, geht in eine ganz andere Richtung. Im Vergleich zu Konkurrenzfonds scheinen Sie sich eher auf Large Caps zu konzentrieren, lassen sich aber nicht gerade vor allen Dingen im Bereich des Small- und Mid-Caps innovative, stark wachsende Unternehmen finden?
Ja und nein. Also richtig ist es so zu formulieren, dass wir Unternehmen suchen, die in sehr hohem Maße einen Anteil ihrer Umsätze und oder Gewinne in unserer Definition von Clean Energy erwirtschaften. Und das heißt, wir verlangen, dass ein Unternehmen, um sich für das investierbare Universum oder später für den Fonds zu qualifizieren, mindestens ein Drittel seiner Umsätze in Clean Energy erwirtschaften muss. Und dabei ist es uns primär erstmal egal, ob der Wert groß oder klein kapitalisiert ist, mit der kleinen Einschränkung, dass wir nicht in mikrokapitalisierte Unternehmen investieren möchten, weil wir auch die Chance bewahren möchten, bei einem Fondsvolumen von derzeit etwa 1 Milliarde Euro da auch wieder aussteigen zu können aus einem Titel. In den letzten 3 Jahren war es sogar so, dass groß und sehr groß kapitalisierte Unternehmen, also Megacap-Technologie, deutlich besser performt hat als Mid- und Smallcaps. Das heißt, das war nicht eine wissentliche oder willentliche Allokationsentscheidung. Wir fahren den Anteil an Small- und Mid-Caps rauf oder runter. Also das heißt, ein gutes Drittel des Fonds ist in Nebenwerten investiert, sondern das ist eine Funktion der thematischen Reinheit und insbesondere auch der Kurschancen, die wir sehen. Und was wir auch gesehen haben, viele im Clean Energy Bereich aktiven Unternehmen sind keine Mini-Nebenwerte. Ja, das heißt, ein Solarparkbetreiber, ein Versorgerwert kann zweistellige Milliarden Marktkapitalisierung haben und trotzdem gerade von den Märkten einer Neubewertung unterzogen werden, weil sie von einer fossilen Energieerzeugung umschwenken auf eine regenerative Energieerzeugung. Das heißt, die interessanten Stories sind nicht auf Small Caps beschränkt.
Vielen Dank an dieser Stelle. Weitere Frage kommt rein. Warum sind Halbleiter Clean Energy tauglich? Sehr interessante Frage.
Das sind für uns Zutaten, die dazu beitragen, erstens Systeme für Clean Energy überhaupt betreiben zu können. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Sie in einem Elektrofahrzeug für die Steuerung der Batterieelektronik und für die Steuerung des Energieflusses im Schnitt 6 bis 10 Mal so viele Computerchips benötigen wie für ein konventionelles Auto, die ja auch zunehmend techlastig sind, dann bekommt das eine besondere Bedeutung. Außerdem ist es so, dass das haben wir im Interview angedeutet, Clean Energy sich ja gerade weiterentwickelt hat von dem reinen Thema Renewables, also erneuerbare Energieerzeugung, hin zu einer breiteren Definition. Und für uns ist es ein wichtiger Faktor, einen sparsameren Verbrauch von Energie ist ein probates Mittel, um überhaupt die Notwendigkeit, diese Energie regenerativ erzeugen zu müssen, zu reduzieren. Das heißt, eine effizientere, energiesparendere Industrieproduktion beispielsweise oder auch Steuerung von Haushalten ist ein probates Mittel, um den Gesamtenergieverbrauch zu drücken, ja, egal wie er dann jetzt produziert werden muss. Und das Ganze ist sehr techlastig. Und moderne Halbleiter helfen dabei, wirklich diese Steuerung vorzunehmen, zum Beispiel indem Elektromotoren in der Industrie variabel gesteuert werden können, anstatt wie es früher war, einen Elektromotor einfach nur an- und auszuschalten, der dann auf voller Umdrehungszahl läuft.
Vielen Dank. Darf ich noch abschließend eine persönliche Frage nachreichen? Das passt jetzt auch gerade zu Ihrem letzten Statement ganz gut. Gestern ist ja VW endlich mit allerdings großer Verspätung mit dem ID.3 an den Markt gegangen. Gibt zwar noch eine ganze Reihe von technischen Problemen, aber wie ist da die Einschätzung Ihres Hauses bzw. des Fondsmanagers? Wie schnell wird sich tatsächlich das Elektroauto jetzt nicht nur in Deutschland, sondern im globalen Kontext durchsetzen und einen deutlichen Anteil an den Zulassungen einnehmen?
Also wir gehen davon aus, dass der Anfang sehr schwierig war jetzt hier in Deutschland und in Europa bei der Einführung von Elektromobilen. Das war einerseits der politische Wille, der also wenig Druck ausgeübt hat. Und man hat die flotten CO2-Ziele der EU, die ja schon auch zeitlich sehr pressieren, mal gewissentlich ignoriert. Und die Automobilindustrie hat auch keine Figur dabei abgegeben, reine Elektrofahrzeugmodelle massenhaft an den Markt zu bringen und vor allen Dingen auch die Produktion nach oben zu fahren. Was wir gerade erleben, ID.3 von Volkswagen ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, sind Geburtswehen beim Hochfahren der Produktion. Also bei VW liegt es jetzt anders als bei Tesla beim Hochfahren deren Elektromobilproduktion nicht daran, dass man die Autos nicht zusammengebaut bekommt, sondern man hat Softwareprobleme. Das heißt, die ganze Motoren- und Elektroniksteuerung des ID.3 ist nicht fertig, sodass VW gezwungen war, diese ganzen ID.3-Modelle auf Halde auf dem Parkplatz vorzuproduzieren, in der Hoffnung, dass man anschließend mit einem Software-Update das Fehlende noch aufspielen kann. Das ist ein Thema, das wird sich auswachsen. Und wir werden in den nächsten 2 bis 3 Jahren die Anteile an Elektro- und an Hybridfahrzeugen, an die Neuzulassung massiv nach oben gehen sehen. Das heißt, wir werden im Jahr 2030 sogar die Mehrzahl der neu zugelassenen Fahrzeugen als Elektrofahrzeugen haben. Wir werden nicht komplett die Autoproduktion umstellen innerhalb kürzester Zeit, aber es ist jetzt der Startschuss von etwas, was in den letzten 10 Jahren viel zu lange verschleppt wurde. Und um eine Frage dann, eine Rückfrage schon mal vorab abzugreifen. Tesla hat ja einen gigantischen Erfolg an den Börsen gesehen mit einer Marktkapitalisierung des Unternehmens von über 170 Milliarden Dollar, die die Marktkapitalisierung von VW, Daimler und BMW zusammengenommen übersteigt, obwohl sie nur wenige tausend Autos produzieren. Da ist ganz klar der Pfad aufgezeigt. Diejenigen, die den Elektronik-Content, das heißt die Software, nicht im Griff haben, werden sie schwer tun, in dem Markt zu bestehen. Wir sind allerdings zuversichtlich, dass die deutsche Automobilindustrie spät dran ist, aber die Power besitzt, einen sehr bedeutenden Teil des Marktes zu okkupieren in den nächsten Jahren.
Herr Liebe, das war ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, Sie behalten recht. Nochmal herzlichen Dank nach Montabaur. Ja, ich möchte mich auch bei den Teilnehmern recht herzlich bedanken. Nochmal kurz der Hinweis, Sie finden alles, nämlich das Videopodcast, die mediale Begleitung und auch die Präsentation im Partnercenter von PICTE auf www.fundresearch.de. Das war's für diese Woche. Nächste Woche erwartet Sie am Dienstag M&G mit dem Thema Infrastruktur für die moderne Welt. Auch ein sehr interessantes Thema. Am Mittwoch dann um 11 geht es weiter mit Comchest. 30 Jahre Qualitätswachstumsaktien Europa, auch sehr interessant, zumal Europa Nachholbedarf hat. Und am Donnerstag schließen wir die Reihe mit UBS, das Thema hier, mit Chinas Wandel wachsen, ein zentraler Baustein in der neuen Anlagewelt. Ja, nochmal herzlichen Dank. Sollten Sie sich noch nicht angemeldet haben für nächste Woche, holen Sie es nach. Auf Wiederhören.